SWR1, Sonntagmorgen. Statt Friedhof möchten heute viele Menschen lieber in einem Friedwald beerdigt werden. Statt Pfarrer steht inzwischen immer häufiger ein Trauerredner neben dem Grab. Der Umgang mit Tod und Trauer hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Auch sind neue Möglichkeiten des Erinnerns hinzugekommen. Darüber spreche ich mit der Seelsorgerin und Trauerbegleiterin Britta Bosch aus Stuttgart. Frau Bosch, unmittelbar nach dem Tod, da beginnt ja im Prinzip schon die Erinnerung an den verstorbenen Vater oder an die alte Freundin mit eben der Trauerrede am Grab. Gibt es da eigentlich bestimmte Vorstellungen, was die Menschen hören wollen oder was sie auch nicht hören wollen?
Ich denke, das ist ganz individuell. So dieses klassische Wiedergeben von Lebensläufen, das wird nicht mehr unbedingt erwartet. Viel, viel wichtiger ist, glaube ich, dass der Verstorbene nochmal aufleben darf und der Charakter nochmal wirklich deutlich wird, sodass jeder in der Trauergemeinde auch so nochmal seine eigene Beziehung zum Verstorbenen entdecken kann.
Erinnerung hat ja dann auch was mit Trauerbewältigung zu tun. Was brauche ich denn eigentlich dafür? Was ist da wichtig?
Ich glaube, für die Trauerbewältigung braucht man vor allem Zeit. Wir empfehlen gerne unseren Trauernden, sich wirklich Zeit zu nehmen für die Trauer, mit der Trauer. Wir nennen das auch gerne, sich Trauerdates zu machen, sich wirklich mal hinzusetzen in einer gemütlichen Stunde, wo man auch weiß, hinterher muss man nicht schön aussehen, kann verheulte Augen haben, muss nicht mehr vor die Türe. Und dann wirklich sich mal hinzusetzen mit einer Musik, die an den Verstorbenen erinnert, oder sich eine kleine Erinnerungsbox zu machen, in der Fotos liegen, Erinnerungsstücke, ein Ehering, ein Ultraschallbild, was eben an den Verstorbenen erinnert, und sich damit Zeit zu nehmen, die Tränen auch fließen zu lassen, wenn sie kommen, und sich einfach ein Stückchen in die Trauer reinzubegeben.
Und Trauer hat ja für Außenstehende immer so etwas Schreckliches, weil sie meinen, sie müssten dann trösten. Aber das ist nicht unbedingt auch sinnvoll, oder?
Ich glaube, es sinnvoll wäre es schon, wenn es denn funktionieren würde. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach oft gar nicht Worte gibt und auch nicht unbedingt Worte braucht. Ich glaube, viel wichtiger ist, da zu sein und die Trauernden auszuhalten. Ja, auch mal nachsichtig zu sein und ja auch wirklich den anderen auszuhalten, so wie er gerade ist und mit dem, wie es ihm gerade geht.
Frau Bosch, Sie haben gerade schon Formen des Gedenkens aufgezählt, also so eine Trauerbox zu machen, sich Zeit zu nehmen, Musik vielleicht aufzulegen. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
Also es gibt eine Vielzahl auch inzwischen auf dem Markt von Trauerbüchern, wo man wirklich ausfüllen kann, ich sag mal wie bisschen wie so ein Freundebuch, also wo wirklich ein Foto reinkommt, Dinge ausgefüllt werden können, von Lieblingsessen über Lieblingsfarbe bis zu schönen gemeinsamen Begebenheiten, dass man sich einfach einmal richtig schön gestalten kann. Wir haben auch Trauernde, die schreiben Blogs über ihre Verstorbenen, nutzen ihren Insta-Kanal entsprechend für so eine Erinnerungsmöglichkeit. Es gibt Menschen, die schreiben Tagebuch. Also es gibt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formen.
Es gibt ja auch so klassischerweise das Bild, sagen wir mal, des Verstorbenen, das man dann aufstellt auf den Nachttisch oder in die Küche vielleicht hängt oder so. Heute kann man aber auch zum Beispiel so ein bisschen Asche aus der Urne in ein Amulett pressen lassen und das dann als Schmuck tragen. Oder man kann sogar, habe ich gesehen, einen Fingerabdruck dann zu einem Erinnerungsstück umarbeiten lassen. Was kommt denn da für ein Bedürfnis zum Ausdruck?
Ja, ich glaube, gerade so Schmuckstücke könnte ich mir vorstellen, das hat viel mit Nähe zu tun. Ne? Da trage ich den Verstorbenen so ganz nah bei mir. Aber ich glaube, egal was man tut, es muss für einen stimmig sein. Also ich kenne Trauernde, die sagen, ich kann gar nicht mir ein Bild hinstellen, das quält mich zu sehr, das tut mir gar nicht gut. Und andere, die haben das Bild wirklich auf dem Handy als Hintergrundbild. Ich glaube, da muss jeder, egal um welche Erinnerungsform es geht, wirklich hinspüren, was seins ist und was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und das eine tun und das andere lassen tatsächlich.
Gibt es denn eigentlich bestimmte Phasen der Trauerbewältigung und verändert sich dann vielleicht auch so die Erinnerung oder das Gedenken an dann den Verstorbenen, an die Liebsten?
Ja, also man spricht schon noch von Phasen. Es gibt aber auch ganz andere Modelle und neuere Sichtweisen auf Trauer, dass man vor allem weiß inzwischen, dass Trauer nicht linear ist. Also Trauer, ja, ist eher vielleicht wie so ein Labyrinth, dass man einfach bewusst hat, es gibt Zeiten, da bin ich näher am Mittelpunkt, am Ziel vielleicht auch dran. Und dann gibt es Zeiten, da bin ich wieder viel weiter weg vom Ziel. Und es ist auch die Frage, was ist denn das Ziel, dass die Trauer zu Ende ist? Oder dass es nur ein bisschen besser ist, dass ich meinen Alltag wieder hinbekomme? Und so ist es so gar nicht linear, die Trauer, sondern sie hat eher Facetten, sagt zum Beispiel Chris Paul, eine Trauerbegleiterin, die auch viel veröffentlicht hat. Das ist am Anfang die Erinnerung schmerzhafter ist und mit der Zeit schöner wird, sage ich mal, und ja, auch viel Dankbarkeit sich reinmischt.
Was vielleicht auch sehr schwierig ist und auch schmerzhaft möglicherweise, ist ja dann immer so diese Sache, dass man persönliche Gegenstände der Verstorbenen irgendwann man vielleicht weggeben muss, weil man einfach nicht mehr so viel Platz hat. Also klassisches Beispiel, die Kleidung, die muss dann irgendwann mal aussortiert werden. Und dann hat man dann vielleicht doch den Lieblingspulli der Mutter in der Hand und möchte ihn nicht weggeben. Wie kann man da vorgehen? Was empfehlen Sie? Vielleicht erstmal abwarten?
Ja, genau. Zeit, wenn man sie denn hat, ist was, was unheimlich hilft. Also, wenn es möglich ist, oft ist es ja leider nicht so, weil Mieten weiterlaufen oder ja Dinge einfach ja wirklich erledigt und ausgeräumt werden müssen. Aber wenn man die Zeit hat, dann ist es gut, wenn man wirklich mit Bedacht aussortiert. Also Zeit ist eins, was ganz arg hilft. Und dann habe ich mal in einem Trauerbuch gelesen, das fand ich einen schönen Gedanken, zu spüren, was fühlt sich denn warm an? Also was von den Dingen im Haushalt des anderen fühlt sich warm an, sodass ich das gerne mitnehmen möchte. Und ich glaube, bei den anderen praktischen Dingen, da ist es schön, wenn die einfach nochmal eine andere Verwendung finden können. Als unsere Mutter gestorben ist zum Beispiel, die hatte ganz viel Wolle schon auf Vorrat, weil sie unglaublich gerne gestrickt hat. Und wir haben dann mit dieser Wolle nichts anfangen können und haben diese Wolle dann einem Verein geschenkt, die für Frühchen Socken und Mützchen stricken.
Das ist natürlich schön, wenn man da sozusagen nochmal einen neuen Ort findet, wo diese Sachen gut untergebracht sind. Und wie Sie schon sagten, manchmal reicht es ja auch, dass man weiß, also zum Beispiel aus diesem Glas hat meine Mutter gern getrunken, das nehme ich jetzt mit in meinen Glasschrank, so zum Beispiel. Das sind ja auch so Beispiele, wo man das dann eben in seinen Alltag dann integrieren kann und sich dann erinnern kann. Also Erinnerung ist das eine, aber die andere Frage ist natürlich auch, wie intensiv sollte man an dieser Bindung an den Verstorbenen festhalten? Also, ich weiß nicht, irgendwann ist wahrscheinlich auch der Punkt erreicht oder sollte man einen Punkt erreichen, loszulassen? Und ist es dann vielleicht auch hinderlich, wenn man so ganz viele Erinnerungsstücke noch bei sich hat?
Das mit dem Loslassen ist inzwischen so eine Sache. Auch hier sagt die Trauertheorie, oder es gibt zumindest Trauerrichtungen, die sagen, es geht gar nicht mehr so sehr ums Loslassen, sondern darum, eine neue Beziehung aufzubauen. Also es verändert sich von einer äußeren Beziehung sozusagen in eine viel schlechtere, sage ich jetzt mal, Bindung, nämlich in nur noch eine innere Bindung, aber immerhin noch in eine Bindung. Und wir haben es gerade schon davon gehabt. Also ich glaube, wenn man das schafft, den Verstorbenen ins Leben mit zu integrieren, indem ich Alltagsgegenstände dann zur Hand nehme, wenn was Bedeutung hat, zum Beispiel der Opa hätte Geburtstag gehabt und ich setze mich an dem Tag dann ganz bewusst mit einer Tasse seines Lieblingstees hin und trinke da draus. Oder ich erzähle meinen Kindern, schaut mal, genau das hätte dem Opa jetzt total gut gefallen. Oder da hätte der Opa jetzt Spruch XY rausgehauen.
Und das heißt natürlich dann auch, dann braucht man auch keine Angst zu haben, man würde die Lieben dann doch irgendwann mal vielleicht vergessen.
Ja, ich glaube, das braucht man wirklich nicht. Also natürlich verblassen manche Dinge, wie die Stimme oder wenn man nicht regelmäßig Fotos schaut, das Äußere, man hat vielleicht nur noch so eine Ahnung vom Geruch. Solche Dinge, klar, die verblassen und das ist unheimlich schmerzhaft und das macht wirklich auch Angst. Aber ich glaube, der Rest wandert einfach ins Herz.
Ja, und im Herzen sind die Verstorbenen auch sehr gut aufgehoben. Sehr individuell und sehr vielfältig. Die Erinnerung an unsere Liebsten, wie sich das Gedenken ausdrückt, darüber habe ich mit der Stuttgarter Seelsorgerin und Trauerbegleiterin Britta Bosch gesprochen. Vielen Dank, Frau Bosch.
Gerne.